Hallihallo. Da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts.
Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse. Und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Beginn möchte ich wie immer meinen Steady-SupporterInnen danken. Diesmal jenen, die im Juli dazugekommen sind. Danke Claudia, Therese, Daniela, Nunu, Julia, Rebecca, Nina, Annalena, Dominique, Edith, Margarita, Barbara, Tina und nochmal Julia. Vielen lieben Dank euch. Große Töchter gibt's nur wegen euch, denn Große Töchter ist Community finanziert. Und wenn du den Podcast gut findest und auch möchtest, dass es ihn weitergibt, dass er vielleicht sogar besser wird, dann kannst du Große Töchter am besten supporten, indem du freiwillig für ihn bezahlst. Das geht auf steadyhq.com/große-töchter-podcast. Und du darfst dir dann auch ein Goodie aussuchen. Schau einfach mal rein, schau dir die Pakete an und du darfst dann meinen Gästen Fragen stellen. Das ist ein Privileg, das nur den Steady-SupporterInnen vorbehalten ist. Und es gibt auch immer wieder Aktionen extra für Steady-Mitglieder, zum Beispiel Museumsbesuche oder Online-Lesungen meines Buches vorab, vor allen anderen Lesungen exklusive Steady-Mitglieder. Also schau einfach mal rein. steadyhq.com/große-töchter-podcast. In der heutigen Folge ist Yvonne Wiedler zu Gast und wir sprechen über ein Thema, das in diesem Podcast schon öfter thematisiert wurde und vermutlich leider in Zukunft auch noch öfter thematisiert werden muss, nämlich männliche Gewalt gegen Frauen und Femizide. Yvonne Wiedler hat gerade ein sehr, sehr lesenswertes Buch zum Thema geschrieben. Es heißt Heimat bist du toter Töchter und ist im Kremer und Scheriau Verlag erschienen. Und was sie bei ihrer Recherche für das Buch gelernt hat, das erzählt sie uns heute. Hallo, liebe Yvonne. Danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ich beginne alle meine Folgen mit der Frage, wer bist du und was machst du? Magst du dich vielleicht mal kurz in deinen eigenen Worten vorstellen und deine Arbeit beschreiben?
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, Beatrice. Ich freue mich, da zu sein. Ich höre den Podcast ja auch selbst sehr fleißig. Also deswegen freue ich mich umso mehr, auch mal selbst hier dabei zu sein. Ich bin Journalistin und Autorin. Mittlerweile bin ich Ressortleiterin beim Kurier, und zwar vom Lebenressort. Das umfasst alle Gesellschaftsthemen, aber auch Wissenschaft und Gesundheit. Das heißt, auch die ganze Corona-Berichterstattung zum Beispiel ist jetzt bei uns gelegen in den letzten beiden Jahren. Und ansonsten ist es ein Ressort, wo wir alle Themen des täglichen Lebens aufgreifen. Eigentlich auch viele Familienthemen, viele Frauenthemen sind auch bei uns. Und ja, dadurch habe ich eben auch schon immer wieder das Thema häusliche Gewalt aufgegriffen. Mhm. Über Lebenswelten von Frauen geredet, über die guten, aber eben auch über die schlechten, über die Problemlagen, über die Schieflagen im System, und bin dann auch vor ein paar Jahren bei der Femizidberichterstattung gelandet, und da haben sich bei mir eigentlich immer mehr Fragen als Antworten aufgetan. Mhm. Und so kam es dann, dass ich mich dazu entschieden habe, vor 1,5 Jahren dieses Buch zu schreiben.
Mhm. Welches Buch denn?
Ich habe ein Buch geschrieben über Femizide in Österreich, das erste zu Femiziden in Österreich. Es heißt Heimat bist du toter Töchter. Den Titel finde ich sehr treffend. Und ich wollte ganz bewusst etwas wählen, das für Aufmerksamkeit sorgt, weil ich finde, dass dem Thema viel zu wenig Beachtung geschenkt wird in Österreich. Und damit meine ich nicht die Zivilgesellschaft, nicht die anderen Frauen, die betroffen sind, sondern in erster Linie mit denen, die tatsächlich etwas verändern könnten, die Politiker und Politikerinnen, allen voran unsere Frauenministerin, von der man leider viel zu wenig hört bei dem Thema. Und so habe ich einen Systemquerschnitt, sage ich mal, gemacht, wo ich mir eigentlich alle beteiligten Berufsgruppen, Personengruppen angeschaut habe, die mit Gewaltschutz zu tun haben, die mit Opferschutz zu tun haben, die aber auch jetzt mit Täterarbeit zu tun haben. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch mit betroffenen Frauen und Angehörigen gesprochen, weil es für mich nicht geht, ein Buch über Femizide zu schreiben, ohne dass Frauen oder Angehörige zu Wort kommen. Das war mir ganz wichtig, dass das auch drinnen ist. Auch damit man das, was ich in der Theorie beschreibe, besser versteht. Weil es ist einfach ein Riesenunterschied, ob man schreibt, ja, die Frau war 3 Jahre psychischer Gewalt ausgesetzt, oder ob man dann in einem Fallbeispiel erklärt, was heißt das eigentlich, weil die wenigsten Leute eine Ahnung von der Dimension von psychischer Gewalt einfach haben. Mich regt das so auf, dass das immer so heruntergespielt wird ein bisschen, aber wenn du erfährst, dass der Mann ihr jeden Tag den Wohnungsschlüssel abgenommen hat, ja, dass der jeden Tag die Duschköpfe abmontiert, damit sie sich nicht duschen kann, dass er ihr Handy vereinnahmt, dass er alle ihre Passwörter hat, dass sie keine Freunde haben darf, das ist psychische Gewalt. Und das ist für viele betroffene Frauen, was mich auch teilweise überrascht hat, die haben mir wirklich gesagt, das war für sie fast schlimmer als die körperliche Gewalt. Mhm. Diese Kontrollsucht, ja, und dann später auch das Drohen und das Stalken. Ja. Und deswegen war es mir auch besonders wichtig, Fallbeispiele anzuführen, wo das eben erklärt wird, weil dem müssen wir noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit schenken.
Mhm. Ich muss sagen, ich habe es so eindrücklich gefunden, wie du diese Fallbeispiele auch beschreibst. Und so, es ist wirklich schwierig, das zu lesen. Ja, es ist schon als Leserin schwer. Und zwar schon auf Seite 9. Ich habe das Buch neben mir liegen, ich habe gerade nachgeschaut. Ich habe es mir nämlich markiert, was die erste Seite war, wo ich irgendwie das Buch weglegen musste, weil mir echt so Tränen in die Augen gekommen sind und ich mir gedacht habe, ich kann das nicht mehr weiterlesen. Wie ging es dir denn da bei der Recherche? Also wie schafft man sich da abzugrenzen?
Also ich kenne es ja nur von punktuellen Reportagen und habe es unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe ja ein Jahr durchgehend an dem Thema gearbeitet und ich habe ja 40, 50 Gespräche geführt und immer nur zu dem Thema. Es geht immer nur um Gewalt, es geht immer nur um was Böses und was Schlechtes und es gibt einfach, und das glaube ich, wird man leider auch zu dem Schluss kommen, wenn man das Buch gelesen hat, bei dem Thema nicht sehr viel positive Nachrichten. Es gibt entweder ein Wegschauen oder ein Wir machen nichts oder es gibt Victim Blaming oder Schmerzen, Gewalt, Angst. Also es geht eigentlich viel nur um diese Themen. Und das ein Jahr lang, die volle Dröhnung, ist schon heftig. Also es war dann schon so, dass ich teilweise auch davon geträumt habe, von diesen Fällen, wo halt dann, wenn man sich so viel damit beschäftigt, mit diesem Overkilling vor allem, das ist das, was mich so fertig gemacht hat, dieses Hinrichten dieser Frauen, ja. Die wollen die einfach nicht nur töten, ja. Die wollen die vernichten, ja. Es ist nicht nötig, jemanden 23 Mal mit dem Messer in die Brust zu stechen und noch 7 Mal mit der Axt auf den Kopf zu schlagen. Es hätte 2 Mal auch gereicht in Wahrheit, aber da geht's um was ganz anderes. Da ist so viel Hass und Wut und Unzulänglichkeiten auf jeder Ebene dahinter. Und das in so geballter Ladung. Und zeitgleich diese Nullreaktion von einer Frauenministerin zum Beispiel auf meine Interviewanfragen, was mich dann wieder so wütend gemacht hat. Es waren noch sehr viele Emotionen, mit denen ich da als Autorin zu kämpfen hatte.
Overkill, nur zur Erklärung für die zuhören, das bedeutet sowas wie übertöten. Also wenn jemand nicht einfach nur getötet wird, sondern, wie du schon erklärt hast, wirklich einfach massiv auf eine Person eingestochen oder eingeschlagen wird, oft lange nachdem sie schon tot ist. Also da ist sehr viel Emotion dahinter.
Und was ich da eben auch dazu erfahren habe, das ist eben tatsächlich diese, also Psychiater nennen das kalte Rache. Ja? Und die wenigsten dieser Taten, also ich habe mich ja in meinem Buch in erster Linie auf Intimizide, um es genau zu definieren, fokussiert. Das ist eine spezielle Art von Femiziden. Und zwar sind das eben diese Partnerschaftsmorde, diese Trennungstötungen, weil das in Österreich über 80% der Fälle betrifft. Und da sieht man das ganz oft, ja. Das ist dieses, du trennst dich sicher nicht von mir. Ja, wenn ich dich nicht haben kann, dann wird dich sicher kein anderer haben. Und da töte ich dich lieber, bevor ich dich quasi freigeben kann oder will oder wie auch immer. Ja. Und was ich da auch ganz besonders bemerkenswert fand, weil das, glaube ich, wissen auch viele Leute nicht, fast keine dieser Taten ist eine Affekthandlung. Das sind alles geplante Taten. Also man hat bei so vielen Fällen nachher die Waffe schon herausgefunden, dass die schon zuvor besorgt wurde. Also gleich der erste Fall, der im Buch beschrieben wird, von der Trafikantin, das Benzin und so, das lag schon im Auto. Zum Beispiel. Diese Dinge. Und das ergibt insgesamt einfach ein wahnsinnig grausames, schockierendes Bild über diese Gewalttaten.
Der Fall von der Trafikantin, das war, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, die war 35 Jahre alt und wurde von ihrem auch Ex-Partner auf eine ja wirklich grausame Art und Weise hingerichtet eigentlich. Und das war ja auch eigentlich Overkill, weil sie wurde, glaube ich, zuerst von ihm ja brutal zusammengeschlagen in dieser Trafik, dann angezündet, oder? Und dann hat er die Trafik versperrt und ist rausgegangen und ja.
Also ich war da ja bei der Gerichtsverhandlung und also da kann ich wirklich sagen, das war mit Abstand das Heftigste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Was ich vorab nicht wusste, ist, dass es ein Video von der Tat gibt. Ja. Genau, ein bisschen was über 5 Minuten und das haben sie im Gerichtssaal gezeigt. Und also da war ich auch nicht drauf vorbereitet. Im Nachhinein muss man natürlich sagen, gut, weil es blieb keine Frage über die Schuld offen. Auf der anderen Seite, das so zu sehen, also das ist kein Film, ja. Das ist einfach Realität und das ist urnicht weit weg passiert. Das ist, also, und das war einfach eine ganz normale Frau, die nichts angerichtet hat in Wahrheit, ja. Und das ist so viel, also das ist das Brutalste, das ich jemals in meinem Leben so gesehen habe. Und das hat auch der Gerichtsgutachter gesagt, das war eine Hinrichtung mit größtmöglichster Brutalität. Also das war auch der Staatsanwältin, war das Schock in die Augen geschrieben. Die hat mit Umfassung geringt, als sie die Anklage vorgelesen hat. Sie hat Umfassung gerungen, als sie die Anklage vorgelesen hat. Der ganze Gerichtssaal, das war wirklich eine außerordentlich perfide und grausame Tat. Und was mich so schockiert hat, war einfach eher sein Verhalten im Gerichtssaal. Das war mir ja wichtig, in diese Verhandlungen zu gehen und auch zu sehen, wie wird eigentlich über die Frau gesprochen. Weil sie kann es ja nicht mehr tun, weil sie wurde ja ermordet von ihm. Und das war wirklich auch schockierend. Also der hat mit Ausführlichkeiten nicht ausgespart. Er hat diese klassische Täter-Opfer-Umkehr dort betrieben. Und sie hat sich ja mit anderen Männern und sie war eine Schimpfwort, ja, möchte ich jetzt nicht wiederholen, und das und das. Und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Wir haben gerade ein 5-minütiges Video von deiner Tat gesehen, ja. Du bist ganz eindeutig erkennbar, ja, es wissen alle. Also nicht einmal jetzt kannst du dich zusammenreißen und Verantwortung für deine Taten übernehmen.
Du beschreibst ja auch noch das ist ja etwas, was ich, finde ich, wie so ein Muster durch dein Buch zieht, dieses... Ja. Ich habe ja eh nichts gemacht. Und es gibt dieses von sich weisen der Verantwortung und dieses Verantwortung in der Frau suchen und so diese völlige Selbstverständlichkeit von, weil sie halt das und das gemacht hat und sei es einen anderen Mann anschauen oder was auch immer, irgendwas Banales, ja. Das sozusagen gibt mir das Recht, das zu tun, und das war ja eh nicht schlimm, so. Und es gibt sogar einen Fall, den du weiter hinten im Buch beschreibst, wo ein Mann einfach tatsächlich wortwörtlich gesagt hat: Ich habe nichts gemacht, ich habe nur meine Frau umgebracht.
Genau, das war der Oberösterreicher. Ja. Das war die Rosina H. Der hat sie mit dem Hammer erschlagen. Da habe ich ganz viel gelesen zu dem Fall, weil da wollte ich ursprünglich auch noch mit jemandem näher sprechen. Das ist dann aber leider nichts geworden. Aber der hat echt bei der Einvernahme gesagt: Ich habe doch nichts gemacht, nur meine Frau getötet. Und ich meine, da stehst du halt einfach an, ne? Da denkst du dir, was? Und das sind wir gleich beim nächsten Punkt, weil ja viele Menschen gerne, also das ist das Feedback, das ich jetzt viel bekommen habe, das einem anderen kulturellen Hintergrund zuschreiben. Blödsinn. Also es gibt autochthone Österreicher, Täter, aber auch Opfer, die unterliegen den ärgsten patriarchalen Gesellschaftsverhältnissen. Ja. Ich habe mit so vielen Frauen gesprochen, die außerhalb von Wien wohnen, also wo es ländlicher wird, ja. Das ist erschreckend, was da noch für Frauenbilder kursieren. Auch in Österreich. Natürlich können wir über die Abstufungen reden. Natürlich wissen wir alle, dass das Frauenbild der Afghanen ein katastrophales ist und keiner von uns wird das gutheißen. Aber bitte sind wir nicht auf einem Auge blind und tun so, als hätten wir hier kein Problem, weil das ist einfach definitiv nicht wahr.
Ja, also, Bin halt über die Selbstverständlichkeit so, über diese Selbstverständlichkeit so erschüttert. So dieses, und ich frage mich halt auch, wie ist es überhaupt möglich, Menschen quasi zu resozialisieren dann nach so einer Tat, wenn sie sie nicht mal als Tat überhaupt verstehen, ja, weil sie ja eigentlich nur ihr Eigentum sozusagen beschädigt haben oder beseitigt haben oder was auch immer, ja.
Genau, dieses böse Eigentum, dieses Objekt, das sich quasi gegen ihn wendet plötzlich. Mhm. Ja, sie gehört ja mir, ein Leben lang hat sie gespurt und jetzt plötzlich will sie nicht mehr, passt nicht in seinen Plan rein. Ja, und dafür muss sie eine Zeit lang bestraft werden, das geht ja auch meistens voraus, gestalkt werden, bedroht werden, ihr Angst gemacht werden. Ja. Und irgendwann mal kommt der Punkt, wo ja, dann dafür mit sie am Ende steht. Und er fühlt sich dabei tatsächlich im Recht. Ja? Also ich habe das wirklich so oft gehört. Ja? Und wenn du einen Femizidtäter nach dem Grund fragst, warum, dann kommen genau diese Dinge. Sie hat mich provoziert, sie hat das, sie hat das, sie hat das, sie hat das. Aber der wahre Grund wird einfach nicht genannt. Ja? Mhm. Und das ist schon beachtlich. Ja? Und da, um deine Frage jetzt auch aufzugreifen, wie kann man da, was kann man da tun? Also tatsächlich haben mir Experten, Expertinnen gesagt, es gibt Männer, bei denen kannst du eh nichts mehr tun.
Ja. Ja.
Also man muss sich das dann ganz genau anschauen. Ja. Das wird dann auch begutachtet, also nach der Tat in Wahrheit. Davor ist ja jetzt eher eine Sicherheitsebene zumindest eingezogen worden, über die können wir dann auch noch sprechen. Aber tatsächlich gibt es einen Gutteil der Täter, wo man schon sagt, besser wegsperren, weil die einfach so gefährlich sind und weil die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass sie das wieder machen werden und Resozialisierung fast unmöglich ist. Also wenn da tatsächlich dann noch gröbere Persönlichkeitsstörungen irgendwie mitkommen und ganz arge Gewaltgeschichten in der Familie, die immer noch fortgesetzt wurden, wo du das wirklich ganz schwer wieder rauskriegst, ja, als Unberechenbarkeit und dann vielleicht noch ein Suchtfaktor, der das Ganze noch einmal ankurbelt. Also das sind ja Multiprobleme, von denen wir da oft sprechen. Deshalb ist es auch so schwer, auf diese Fragen eine einzige Antwort zu geben. Ich werde immer so oft gefragt, Yvonne, was ist los mit Österreichs Männern? Warum gibt es denn so viel Morde? Warum tun wir denn das Land der Femizide? Ich denke mir jedes Mal, lest das Buch, kann mir jetzt in 2 Minuten eine Antwort geben, weil es ist ja auch, es gibt zwar schon Dinge, die Fälle gemein haben, ja, aber trotzdem muss man sich jeden Fall echt noch einmal ganz genau anschauen. Und vor allem muss man sich dann anschauen, wenn ein Femizid passiert ist und da vorher schon Polizei involviert war oder da schon Auffälligkeiten waren, weil dann muss man sich schon fragen, was hätte man da tun können. Es wären manche Fälle definitiv verhinderbar gewesen. Mhm. Manche, das muss man fairerweise auch sagen. Ja.
Wir haben jetzt schon ganz oft von Femizid gesprochen. Es ist auch das Thema deines Buches, logischerweise. Aber vielleicht sollten wir auch mal sagen, was genau ein Femizid eigentlich ist. Also was ist da die genaue Definition? Es hat auch, ich gebe auch immer meinen Steady-SupporterInnen von meinem Podcast die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Mhm. Und da kam auch eine Frage von der Carina, die meinte, sie fände es irgendwie ganz nützlich, wirklich mal eine klare Definition des Begriffs zu haben, weil jedes Mal, meint sie, wenn in den Nachrichten von Femizid die Rede ist, erklären ihr irgendwelche Leute, dass das kein Femizid war und dass das keiner sein kann und dass Männer viel öfter ermordet werden als Frauen und sie findet das so unerträglich und sie hätte gern irgendwie so eine Definition davon mal und kennt keine.
Lass mich raten, das sind sicher Männer, die sagen das.
Ja, sie hat sogar geschrieben Dudes und ich habe es als Leute übersetzt, aber es ist...
Das ist möglich auch meine Erfahrung. Wenn ich irgendwas poste oder so auf meinen Artikeln, dann kannst du mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es keine 3 Minuten dauert und der erste Mann drunter postet, dass das kein Femizid ist und mit mir sich lieber in eine 30-minütige Femizid-Definitionsdiskussion begibt, anstatt über unser Gewaltproblem zu reden, was ganz einfach der Sache geschuldet ist, dass sie sich offenbar angegriffen fühlen, wenn ich das Wort toxische Männlichkeit verwende oder Männergewalt sage statt Gewalt gegen Frauen, was ich sehr gerne mache, weil ich immer für die aktiven Formulierungen bin. Und das ist offenbar ein Problem für einige. Für mich ist es keines. Ich finde es halt nur wieder mal bemerkenswert. Es passt halt so gut rein ins Gesamtbild irgendwie. Aber um eine Definition zu geben, also es gibt unterschiedliche Institutionen, die den Begriff definieren. Die am weitesten gefasste ist die von der Istanbul-Konvention, die Österreich ja auch ratifiziert hat im Jahr 2011. Da haben damals 13 Staaten unterschrieben und sich gemeinsam auf ein Regelwerk geeinigt, um Gewalt gegen Frauen bzw. Männergewalt besser in den Griff zu kriegen. Und da wurde definiert, was ist das eigentlich? Und da war halt wirklich dabei von zum Beispiel, wenn Frauen nach Genitalverstümmelung sterben, genauso wie das Abtreiben von weiblichen Föten in China oder Indien, genauso wie Ehrenmorde, genauso wie die Trennungstötungen, von denen wir gesprochen haben. Also tatsächlich sehr weit gefasst, aber natürlich die Gemeinsamkeit, der Grund, dass sie sterben mussten, ist, weil sie Frauen sind. Mhm. Weil das ziemlich sicher Männer entschieden haben. Und dann gibt es aber Institutionen, die fassen es ein bisschen enger, oder auch einzelne Gewaltforscherinnen zum Beispiel, die klammern dann, gewisse Dinge aus, und umso näher das Ganze Richtung westliche Kultur rückt, umso mehr ist man eigentlich bei den Partnerschaftsmorden dann bei der Definition, sag ich mal, weil das das häufigste ist, auch in Europa generell. Die Ehrenmorde sind schon noch ein Thema, aber bei uns in Österreich zum Beispiel viel weniger als in Deutschland. Aber prinzipiell, wenn man es ganz einfach formulieren möchte, ist es die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts, weil patriarchale Strukturen, Machtverhältnisse dahinterstehen. Mhm. So würde ich es eigentlich formulieren.
Und von welcher Größenordnung sprechen wir denn? Wie viele Frauen werden von ihren Partnern und Ex-Partnern ermordet jetzt in Österreich, weil das auch, wenn du dich auch auf Österreich fokussierst?
Ja. Also mittlerweile sind wir bei 2 bis 3 pro Monat. Das muss man leider sagen. Das ist tatsächlich kein guter Wert, wenn wir uns den Europavergleich anschauen. Wir liegen schon seit geraumer Zeit, und sage ich jetzt das letzte Jahrzehnt, weit über dem EU-Durchschnitt, was die Zahlen angeht. Was nicht stimmt, ist, dass wir das Land mit den meisten Femiziden sind. Ja, das werde ich auch immer wieder gefragt. Sage ich, nein, das sind wir zum Glück nicht, sind wir doch alle froh. Aber die Zahlen geben trotzdem einen sehr, sehr, sehr guten Grund dafür, genau hinzuschauen, weil wir immer noch im Vergleich schlecht abschneiden, und das ist nicht notwendig, weil wir eigentlich gute Gewaltschutzgesetze haben, aber es hapert bei sehr vielen anderen Dingen.
Was sind diese anderen Dinge, oder was ist für dich, was siehst du überhaupt so als die Ursachen dafür, dass es in Österreich so eine hohe Femizidrate gibt?
Da muss man sich ganz unterschiedliche Ebenen anschauen, ja, und wenn man beginnen jetzt bei der obersten Ebene, bei dieser Gesellschaftsebene, diese Bewusstseinsveränderung, ja, diese Geschlechterungerechtigkeiten, diese Machtungleichheit, die es immer noch zwischen Männern und Frauen in unserem Land gibt. Und die spiegeln sich natürlich in unseren Beziehungen wieder. Es ist auch völlig logisch, dass das passiert, ja. Und da sprechen wir von den Unterschieden am Gehaltszettel, da fängt es an. Und das potenziert sich dann halt einfach, ja. Also Frauen haben durch die Gegebenheiten in unserem Land das Gefühl, einfach weniger wert zu sein als Männer. Und Männer haben das Gefühl, mehr wert zu sein. Und dadurch entstehen Abhängigkeiten. Und dadurch entstehen dieses Ungleichgewicht. Und wenn dann in einer Beziehung oder bei Menschen noch andere Faktoren hinzukommen, andere biografische Schieflagen oder Brüche, dann potenziert sich das. Weil sie diese Grundstärke auch prinzipiell gar nicht im Rückenwind haben, ja. Und das große Problem ist, da bräuchten wir eigentlich Vorbilder, die es anders vorleben, die uns motivieren, es anders zu sehen, die diese eingefahrenen, tradierten Rollenbilder nicht auch noch stärken. Aber dafür haben wir leider die falschen Politiker und Politikerinnen in unserem Land. Mhm. Diese Veränderung muss auch vorgelebt werden, und wir haben nichts davon. Ich finde es toll, dass wir viele kleine, super zivilgesellschaftliche Projekte haben, aber sorry, das kann es nicht sein, dass immer nur unten an der Basis gearbeitet wird und da oben einfach nichts tun. Das ist das, was ich mir einfach eigentlich jedes Mal denke. Ja? Also wenn dann die Frauenministerin beschließt, mir auf mehrmalige Anfrage kein Interview zu geben, dann frage ich mich, was geht eigentlich? Ja? Also wie willst du mir jetzt ganz klar zeigen, dass dieses Thema keine Priorität für dich hat? Ja? Oder ist es dir wirklich so egal? Oder ist es eine Mischung aus beiden? Oder ist es auch ein gewisser Grad an Unfähigkeit? Ja? Oder keine Ahnung, ja? Ich verstehe es einfach nicht. Ja?
Was müsste denn ganz oben, du hast gesagt, die oben sozusagen so müssen ans Handeln kommen. Was denn? Was müssen sie tun?
Ja, also ich wünsche mir eine wirklich ehrlich gemeinte, von Herzen gemeinte feministische Frauenpolitikerin für unser Land, die diese Themen angeht. Und ich meine, was da zu tun wäre, das wüsste man nicht, man könnte da viel mehr tun. Ja? Die Frauen ein Vorbild ist, ja, und die auch Männern ein Vorbild ist, ja, die diese Themen einfach anspricht, die dafür sorgt, dass dieser Diskurs da ist, ja. Da könnte man könnte so viele Initiativen machen, da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden, was man alles tun könnte. Und der Punkt ist ja auch der, man müsste ja auch, wenn man es nicht möchte, nicht einmal das Rad neu erfinden. Man kann ja in andere Länder schauen, wo es schon Maßnahmen gibt, wo es Politiker gibt, die das gemacht haben. Wenn wir zum Beispiel nach Spanien schauen, ja, die haben da so eine große Revolution gemacht, was diese ganzen Gesetze angeht. Ja, die gehen ständig an, dass man zum Beispiel dieses Thema, dass man ein bisschen frei bekommt aus der Arbeit zum Beispiel, wenn man Menstruationsbeschwerden hat, ja, dass das einfach in die Gesellschaft, in den Alltag hineingetragen wird, dass das nichts Besonderes mehr ist. Dort weiß jedes Volksschulkind, was ein Femicido ist, weil sie das in der Schule besprechen, und das ist Pflicht, das müssen die machen, weil es den Politikern und Politikerinnen dort wichtig ist, und die haben es geschafft, ihre Femizide wahnsinnig zu reduzieren aufgrund all dieser Maßnahmen. Ja, die haben eine eigene Femizidbeobachtungsstelle geschaffen, die auch Durchgriffsrechte hat, die nicht nur beobachten kann und de facto eh nichts weiterbringen kann. Die haben auch geschaut, dass die Macht besitzt. Das sind 30, 40 Mitarbeiter, die nichts anderes machen, als die Gewaltschutzgesetze ständig überprüfen, die evaluieren, die Polizeiarbeit evaluieren, die mit den Frauen reden und fragen, wie fühlt sie euch, die diese elektronische Überwachung ständig evaluieren und sich anschauen, wo müssen wir nachbessern. Und das Allerwichtigste ist, sie haben ein Konzept fürs gesamte Land, ein Gewaltgesamtschutzkonzept. Und das ist das Nächste, was in Österreich leider Gottes auch fehlt. Ja. Wir haben, wie wir das so oft bei uns haben, diesen ja viel beobachteten Fleckerlteppich, wo es punktuell gute Initiativen gibt. Aber mir fehlt dieses Gesamtkonzept, wo Maßnahmen gut ineinander greifen, aufeinander aufbauen und funktionieren und eben kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Und die Schulungen, das wird dann immer so, das habe ich auch gemerkt bei meinen Interviews, ja, Schulungen sensibilisieren, jeder so augenrollend, ja, aber genau das ist es. Du vergisst es nicht, wenn du es regelmäßig wiederholst. Alles, was ich öfter mache, kann ich besser. Es ist einfach so. Wenn jeder Beamte und jede Beamtin in diesem Land dir auswendig runterradeln kann, wie die Gewaltspirale, wie die Dynamiken funktionieren, dann ist es gut und vorher nicht. Und sie wissen es einfach nicht. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Polizei, damit meine ich viele andere auch. Sonst würde mich keiner fragen, na, warum geht sie nicht einfach aus der Gewaltbeziehung? Wenn sie das wüssten, würden sie diese dumme Frage nicht stellen. Weil es nicht so einfach ist und weil diese Frauen vor allem Angst haben. Und wie wir sehen an der Anzahl der Morde, haben sie ganz berechtigte Angst. Also bitte. Ja. Und da drehen wir uns halt ständig im Kreis.
Weil sie Angst haben und weil es ja auch ganz viele Abhängigkeiten gibt, nicht auch psychische Abhängigkeiten, ja. Und weil diese Gewalt, der physischen Gewalt ja auch eine ganz, ganz oft eine lange Phase der psychischen Gewalt und der Zermürbung und der völligen Zerstörung des Selbstwertgefühls und so weiter vorangeht. Also es ist ja.
Das weißt du, ich meine genau das, aber diese Fähigkeit, das so zu erfassen und zu verstehen, ja. Manche Leute können das, ohne dass sie sich jetzt super intensiv damit beschäftigen müssen, aber viele nicht, ja. Und gerade Menschen, die sich beruflich damit befassen, ja, sei das jetzt Polizei oder andere Behörden, Institutionen, die müssen das einfach wissen, ja, damit sie diese Frauen auch besser abholen und verstehen können. Aber befinde dich doch mal monatelang, jahrelang in so einer Abhängigkeitsbeziehung. Ja. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, diese Frauen, es gab einmal einen Punkt, da haben die ihre Männer geliebt. Jetzt haben die vielleicht auch noch Kinder mit denen, ja. Angst, die Kinder zu verlieren. Was passiert danach? Welche Lawine trete ich los, wenn ich ihn anzeige? Mache ich ihn wütend oder nicht? Was passiert mit mir? Was passiert mit meinem ganzen Leben, mit meinem Umfeld? Alle wissen es dann, ja. Angst, Isolation, Kontrolle, du bist es nicht mehr gewohnt. Also, das muss man sich ja mal vorstellen, ja, und diesen Druck zu leben, ja. Und eben diese Abhängigkeiten auf ganz unterschiedlichen Ebenen, die werden ja jahrelang manipuliert. Diese Männer sind ja keine dummen Menschen, ja. Das sind ja teilweise zu höchst intelligente, manipulative Wesen, ja, die genau wissen, welche Knöpfe sie drücken müssen, damit die Frau sich wieder entschuldigt und sie sich schuldig fühlt für das, was er eigentlich falsch gemacht hat.
Du hast, weil wir schon gesprochen haben von politischen Maßnahmen, die Elisabeth hat gefragt, ob es schon irgendwelche positiven Auswirkungen des Gewaltschutzpakets gibt und wie du Susanne Raab einschätzt als Frauenministerin, also das hast du eigentlich ja eh schon beantwortet, aber ja. Ob du schon irgendwelche positiven Auswirkungen des Gewaltschutzpakets siehst oder wie du das bewertest.
Also ich hatte gestern am Abend einen Videocall mit der Maria Rösselhummer, das ist die Leiterin der Autonomen Frauenhäuser Österreichs, und wir haben auch über das gesprochen und wir haben eigentlich unisono gesagt, dass wir das nicht sehen. Also es ist gut, dazu sagen, das ist jetzt auch noch nicht so lange her. In erster Linie ist ja der größte Wurf des letzten Gewaltschutzpakets ja jener, dieser 6 Stunden Beratung, die verpflichtend für die Gefährder ist, die weggewiesen wurden. So, da sind wir jetzt bei einem Jahr. Da wurden tatsächlich Hunderte hinbeordert, um diese 6 Stunden quasi in Anspruch nehmen zu müssen. Es gab im Mai einen Fall, wo ein Mann seine Frau ermordet hat, obwohl er in der Beratung war. Das war in Salzburg, der kommt auch in meinem Buch vor. Mhm. Ansonsten kann man da tatsächlich noch recht wenig sagen. Dass wir dieses Jahr schon bei 27 Frauenmorden und 24 Versuchten stehen, ist prinzipiell kein Zeichen dafür, dass das jetzt irgendwas besser geworden ist, weil es ist eigentlich eine hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass das Jahr noch einige Monate hat. Mhm. Schnitt im Monat 2, 3 solche Taten passieren. Ich meine, hoffen wir natürlich, dass es nicht so ist, aber man kann davon ausgehen. Ansonsten kann ich mich jetzt nur auf diesen Evaluierungsbericht beziehen, der Mitte September präsentiert wurde. Das war das erste Mal, dass die Frauenministerin, der Innenminister und die Frau Messner, seine Forscherin, einen Evaluierungsbericht zum Gewaltschutz präsentiert haben. Da ging es genau um das Paket, was funktioniert, was funktioniert nicht. Der Bericht hat 200 Seiten. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut und ja, es ist ein bisschen eine Huldigung auf die Maßnahmen geworden. Wenn man das liest, möchte man meinen, dass bei uns eigentlich alles super läuft. Da wurden Experten und Expertinnen aus dem Gewaltschutz befragt, österreichweit. Also so wurde das mehr oder weniger vermittelt. Und die sind angeblich alle recht zufrieden mit den Maßnahmen. Ganz so locker und flockig ist es natürlich nicht. Ja.
Du hast ja 2019 schon gemeinsam mit Kolleginnen beim Kurier so eine Liste erstellt, wo du den Tathergang den Tathergang aller Femizide in diesem Jahr ungefähr beschrieben hast. Und du schreibst in dem Buch, dass es davor eigentlich keine solche Liste gab, von keiner Behörde, von keiner Organisation, was ja schon mal erschreckend ist eigentlich. Was hast du gelernt von dieser Liste? Also welche Muster, welche Gemeinsamkeiten, was konntest du daraus irgendwie feststellen?
Also ja, also erstens einmal, wir haben tatsächlich auch ein Datenproblem in Österreich. Ja? Also es gibt 2 Studien zu Femiziden, das war's. Also das ging recht schnell mit der Datenrecherche, da muss ich sagen. Ansonsten gibt es die polizeiliche Kriminalstatistik, die die Kategorien meiner Meinung nach nicht ausreichend erfasst. Die sollte auch überarbeitet werden. Das fordern Forscherinnen wie die Isabel Haider von der Uni Wien zum Beispiel schon lange, ja, dass man anhand dieser Daten einfach nicht erkennen kann, wie nah standen die sich, Partner oder Ex-Partner etc. Mhm. Da hat aber die Justizministerin jetzt einen Gewaltschutzerlass ja quasi in die Wege geleitet, wo eine Erkennung für diese Taten eingeführt wurde. Dafür ist es aber auch noch zu kurz, um das irgendwie zu evaluieren. Das ist auch noch im letzten Herbst passiert. Und deshalb haben die autonomen Frauenhäuser aufgrund von Medienberichten mal schon länger eine Liste angefertigt. Ja. Die ist natürlich keine Garantie auf Vollständigkeit, weil wir wissen nicht, was kommt alles in die Medien, was nicht und wie genau können die das erfassen. Und wir haben das dann eben auch gemacht. Und mir ist aufgefallen, in erster Linie wirklich diese unfassbare Brutalität. Also 17 Dolchstiche, 23 Messerstiche, angezündet, vom Balkon gestoßen, mit dem Auto nachgezogen, 8 Stiche dort, also 3 Schüsse da, 1 Schuss ins Gesicht. Also das ist so brutal einfach. Ja. Das hat mich wirklich am fassungslosesten gemacht. Ja. Dieses grausame Hinrichten von diesen Frauen und dass es oft auch in der Öffentlichkeit war. Also viele waren natürlich tatsächlich zu Hause, aber oft so am Parkplatz, als sie den Ort verlassen hat, vor irgendwelchen Gebäuden. Das ist so traurig einfach, ne, dass das passieren muss. Und ich denke dann auch immer sofort an die Angehörigen. Ich denke, stell dir mal vor, das ist deine Tochter oder deine Schwester.
Ja.
Das kann man sich, also das sind sowieso die Gespräche, die mich bei dem Buch am meisten bewegt haben. Das zu verarbeiten, das ist wahrscheinlich etwas, das man sein Leben lang jeden Tag wie einen großen Stein mit sich mitträgt, weil das ist so schwer zu verarbeiten. Und dann zu sehen, dass so wenig passiert und dass es von der Politik nicht so viel thematisiert wird, wie es sollte, das macht diese Leute auch einfach so wütend. Ja, und sie wissen nicht, wohin damit. Ja, weil
Ja, das wäre auch eigentlich tatsächlich eine Frage gewesen, auch von mir, weil du ja eben auch mit Angehörigen sprichst, was auch wiederum etwas ist, was finde ich sehr schwer zu lesen ist, auch so dieses seelische Leid, mit dem die leben müssen, ja, es ist wirklich unvorstellbar, also man kann sich wirklich nicht vorstellen, ja, dass einer nahen Angehörigen sowas passiert, so, es ist einfach, ja, ich habe eigentlich gar keine Worte dafür, so, aber was auch jetzt, um sozusagen das auf einer politischen Ebene zu denken, was müsste denn für die Angehörigen passieren? Also ich habe mir dann immer die Frage gestellt, was bekommen die eigentlich an Unterstützung?
Ja, also prinzipiell, sie kriegen auch psychologische Betreuung, das bekommen sie schon. Und dann ist natürlich immer die Option auf eine Art von Schmerzensgeld, Opferschmerzensgeld, wobei das den meisten wirklich komplett egal ist.
Ja.
Also das ist irgendwie so ein nettes Gift, mehr oder weniger, aber die können damit überhaupt nichts anfangen. Die meisten spenden das dann auch sogar, weil sie damit, es ist so, wie hat das die eine Mutter formuliert? Das bringt dir ihr Kind auch nicht zurück. Ja? Und es ändert vor allem nichts. Was ändert das, wenn ich jetzt diese 15.000 Euro da bekomme? Ja? Aber im Endeffekt, ja, das war's für die Angehörigen. Ja? Du kannst diese Prozessbegleitung in Anspruch nehmen, die gibt's schon. Und das ist auch eine wirklich gute Einrichtung. Also das auch um was Positives zu sagen. Ich habe auch mit der Opferschutzanwältin Sonja Assis zum Beispiel gesprochen, auch die juristische Prozessbegleitung. Und neben der gibt's aber auch die psychosoziale Prozessbegleitung. Und das sind Leute von unterschiedlichen Organisationen, die genau das machen, die unterhalten sich mit den Angehörigen, die erklären ihnen, was auf sie zukommt, wie wird die Gerichtsverhandlung ablaufen, was passiert da, wann kommt der Täter rein, wollen sie im Saal sein oder nicht, vielleicht kann man von woanders zuhören, diese ganzen Dinge. Ja. Wenn sie wollen, können sie die Tatortmappe sehen, dann kümmern die sich drum, wenn nicht, dann nicht, diese ganzen Dinge. Organisieren die mit denen und das ist eine riesen Hilfe für die Angehörigen. Also da bin ich schon wirklich froh, dass es das in unserem Land gibt. Also das ist das, was wirklich von allen sehr positiv erwähnt wurde. Und ja, eine Form der psychologischen Betreuung und ansonsten, ja, also ich glaube halt, dass es, ich habe halt von allen gehört, dass sie natürlich sehr sensibilisiert sind auf Femizidberichterstattung danach, wenn das mit der eigenen Tochter, Schwester, Nichte, wie auch immer passiert ist. Und dass sie sich da schon noch mehr von den Journalisten und Journalistinnen wünschen würden, dass man da sensibler einfach berichtet, weil die eine sagt, sie reißt jedes Mal, wenn sie von einer ermordeten Frau liest und denkt dann immer sofort auch an die Angehörigen und dann kommt ihre eigene Geschichte hoch und dass da eben ein bisschen professioneller auch darüber berichtet wird und nicht so reißerisch und vor allem, dass dem Täter nicht so viel Raum gegeben wird. Das ist auch für Menschen wichtig, die nicht beim direkten Fall irgendwie involviert sind, sondern die vielleicht in der Vergangenheit involviert waren. Und die denkt man irgendwie gar nicht. Ja.
Ja.
Man schreibt, aber für die sind, die saugen das auf, wie, weil sie das irgendwie verbindet auch, ja, diese Angehörigen. Ja. Es gehen ja viele zumindest dann in selbstorganisierte Gruppen, wo sie untereinander sprechen und da tauschen sie sich auch aus. Also diese Dinge müssen wir alle irgendwie im Kopf behalten, wenn wir über diese Themen berichten.
Du bist ja auch Journalistin selber. Welche Verantwortung siehst du da eigentlich bei den Medien und bei jenen, die drüber schreiben? Was muss ich da noch tun? Oder welche Schwachstellen siehst du noch in der Berichterstattung?
Also das größte Problem bei der Recherche bei meinem Buch waren Kontakte zu Angehörigen. Die meisten wollen einfach nicht reden und ich habe dann immer versucht herauszufinden, warum, weil ich bin immer sehr schnell abgeblockt worden. Dann haben sie gesagt, weil sie so schlechte Erfahrungen mit Journalisten und Journalistinnen gemacht haben. Nämlich in der kurzen Zeit nach der Tat, ich sage mal in den ersten Monaten. Ja, die sind belogen worden, die sind verheizt worden, das sind Sachen erschienen, die nicht freigegeben waren. Ich habe die Geschichte von einer Schwester gehört, das steht auch im Buch. Da hat sich der Fotograf, der Reporter hinterm Grabstein versteckt und ein Foto von der weinenden Schwester gemacht. Und das ist dann am nächsten Tag in der Zeitung gewesen. Ich meine, das muss man sich einmal überlegen. Ja, das ist zum Genieren. Das ist aber wirklich allen durch die Bank. Jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat mindestens eine so eine Geschichte zu erzählen. Ja, das Kriseninterventionsteam hat ganz bewusst der Familie nicht erzählt, wie die Tochter ermordet wurde, weil das so grauslich war. Ja, dass die das nicht ertragen hätten. Ja, und dann müssen sie es aus den Medien erfahren. Und dann frage ich mich, warum? Warum muss man das schreiben? Ja, das ist doch so, das ist einfach nur eine Geilheit auf die Klicks, ja, und das ist unerträglich einfach. Ja. Und von daher gibt es noch viele Punkte, wo wir uns an der Nase nehmen müssen. Ich habe zwar das Gefühl, dass es insgesamt besser geworden ist, aber da spreche ich halt von den Qualitätsmedien. Beim Boulevard habe ich nicht das Gefühl, dass das wirklich besser geworden ist. Das sind leider Gottes die reichweitenstarken Medien. Aber wenn man sich das teilweise durchblättert, da ist es immer noch voll von Beispielen, wie man es eigentlich nicht machen soll. Mittlerweile haben wir aber schon einen anderen Wissensstand als vor 5 Jahren. Und ich finde, mir geht da der Fortschritt einfach zu langsam. Mhm. Ich habe letztens auch ein Gespräch, ein längeres, mit Mitgliedern vom Presserat gehabt. Ja. Die versuchen sich da immer jetzt vermehrt einzuschalten und darauf hinzuweisen. Das ist halt einfach nur ein Hinweisen. Wirklich sanktioniert bitte dann nichts. Aber das ist den Leuten, glaube ich, nicht bewusst, welche Verantwortung Journalisten und Journalistinnen da eigentlich haben.
Ja. Die Nadja hat auch gefragt, zum Thema Suizidberichterstattung gibt es ja Guidelines, wie man darüber berichten sollte, worauf man achten muss, wie man den Werther-Effekt nicht produziert, die Privatsphäre nicht verletzt von Menschen, wie man Menschen nicht triggert, die das lesen. Gibt es sowas auch zum Thema Femizide? Oder fragt sie, gibt es Institutionen oder Projekte, die aktuell sowas erarbeiten?
Ja, genau. Also wenn ich gerade den Presserat angesprochen habe, die setzen sich sehr viel mit Femizidberichterstattung auseinander und haben da auch Vorgaben erarbeitet. Auch auf der Website der Autonomen Frauenhäuser findet man einen Leitfaden zur Berichterstattung. Es gibt allerdings nicht diese Übereinkunft wie bei der Suizidberichterstattung. Also dass man zum Beispiel sagt, man erwähnt jetzt die Tat gar nicht, um eben diesen Werteeffekt nicht zu forcieren. Und das hat unterschiedliche Gründe. Einerseits wurde mir wirklich von allen Experten und Expertinnen gesagt, Femizidberichterstattung ist unbedingt erwünscht. Es soll eigentlich so wenig wie möglich verschwiegen werden, das Thema soll nicht tabuisiert werden. Das ist lang genug in den privaten Bereich geschoben worden, aber da geht es eben um ein strukturelles Problem. Und es wurde ja sehr gerne immer, es ist häusliche Gewalt, nicht wahr? Das geht nur euch beide was an. Es ist schon euer Beziehungsproblem, euer kleines Drama, eure Tragödie. Damit haben wir nichts zu tun, das ist natürlich Bullshit, weil das haben wir als Gesellschaft schon selbst produziert, diese Ungleichheiten, die sich da hintragen und dieses Wegschauen bei Krisenfamilien etc. etc. Das ist ein strukturelles Problem und das geht uns alle etwas an und deshalb braucht es die Berichterstattung dazu. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, wie aber berichtet man eben? Und da ist es auch nicht so wie bei der Suizidberichterstattung. Also von Nachahmereffekten weiß man bisher noch nichts. Es gab zwar kurz die Vermutung, dass bei diesen Fällen im Frühjahr, im Mai, da war in sehr kurzer Zeit, waren 3 Fälle von älteren Paaren, wo der Mann die Frau erschossen hat und sich dann selbst nachher auch erschossen hat. Da kam kurz die Vermutung bei Forscherinnen aus, ob es da einen Nachahmereffekt geben könnte. Aber dafür ist viel zu wenig Datenmaterial da, um das zu wissen. Also das ist nicht belegt, das weiß man nicht. Und ansonsten ist einfach wichtig bei der Berichterstattung, dass man ein bisschen weggeht von diesem reißerischen Einzelfallberichten, sondern immer versucht, gleich das strukturelle Problem aufzugreifen und jedes Mal noch einmal eben das Wort Femizid erwähnen oder Intimizid erwähnen. Und warum gibt es diese Taten? Was ist da passiert? Wie viele gibt es schon in Österreich dieses Jahr? Wie viele gibt es in anderen Ländern? Was sind Maßnahmen in anderen Ländern, die funktionieren? Und ich würde dann schon immer wieder thematisieren, warum probieren wir das zum Beispiel nicht aus? Ja? Was sagt eigentlich die Frauenministerin dazu? Was sagt die Politik dazu? Fordern, den Leuten draufsteigen. Und das könnte man in Wahrheit auch bei jedem Bericht machen. Und dann kann ich mir jedes billiges Statement von jedem Verteidiger um den Bauch binden und das brauche ich eigentlich nicht bringen, weil es interessiert in Wahrheit niemanden, ob er sich provoziert gefühlt hat oder nicht. Aber das ist leider das, was oft passiert, weil es halt der einfachste Weg von allen ist. Weil das Statement von dem Verteidiger, das kriege ich am Silbertablett serviert, ohne dass ich am Schreibtisch aufstehen muss. Und das ist ja auch genau die Intention dahinter. Nicht wahr? Diese Täterperspektive übernehmen. Mhm. Natürlich eine Taktik ist, um einmal Strafmilderung gleich mal irgendwie in den Raum zu stellen und auf Totschlag zu gehen und etc. Das sind aber alles Dinge, die wissen viele Leute nicht, aber die müssen wir als Medienmenschen wissen und deshalb dürfen wir uns da nicht instrumentalisieren lassen.
Wie kann ich denn von außen eine Gewaltbeziehung erkennen? Das ist eine Frage, die von Hörerinnen auch immer wieder gekommen ist. Sophie fragt zum Beispiel, wie verhalte ich mich als Freundin, wenn ich beobachte oder das Gefühl habe, dass meine Freundin oder Bekannte oder Arbeitskollegin etc. von männlicher Gewalt betroffen ist? Gibt es da gewisse Spielregeln oder etwas, worauf ich achten muss, etwas, woran ich es erkennen kann, etwas, was ich bedenken muss?
Ja, also natürlich, körperliche Gewalt ist sehr sichtbar. Ich gehe jetzt einmal, also das ist recht leicht zu erkennen, auch wenn es dann oft vielleicht ein bisschen schön geredet wird von den Betroffenen, aber da dann auf jeden Fall darauf achten, ob das sein kann, die Geschichte, die stimmt, also wie dieses blaue Auge zustande kam. Viel trickier wird es natürlich bei der psychischen Gewalt, aber selbst da ist eigentlich der erste Punkt, Turning Point, wo man es erkennt, ist, wenn sich die Person zurückzieht eigentlich. Wenn eine neue Partnerschaft da ist, oder relativ neu, und plötzlich werden die Freunde vernachlässigt zu einem gewissen Grad. Und man kennt das ja von sich selber auch, wenn man am Anfang vielleicht irgendwie noch sehr intuit ist, dann ist es normal, dass man jetzt da vielleicht nur diesen neuen Menschen sieht, aber eigentlich pendelt sich das irgendwann mal wieder ein. Mhm. Und bei diesen Beziehungen ist es nicht so, weil da eben diese Kontrolle des Mannes dahinter steht. Ja? Also, dass der Kontakt rarer wird und dass das Verhalten der Person sich ja eigentlich schon ändert. Ja? Dass auch nicht so gerne über die Beziehung vielleicht geredet wird, wenn man sich dann kennenlernt, dass es in sehr Oberflächlichkeiten abdriftet, die vorher nicht da waren, dass man zum Beispiel, ich meine, das klingt jetzt alles so banal, aber genau das ist es, dass sie dann oft aufs Handy schon nervös vielleicht, ja, wenn sie dann mal draußen sind, weil sie schnell wieder nach Hause müssen, ja, wenn sich irgendwie Geschichten keinen Sinn ergeben, ja, und wenn man, ich glaube ganz einfach, es hängt immer davon ab, natürlich, wie nah man der Person steht. Ja. Bei den besten Freundinnen hat man vielleicht eher einfach ein gutes Gefühl dafür. Wenn das jemand ist, der ein bisschen ferner ist, jetzt die Arbeitskollegin oder so, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein. Aber was man, wenn man auch nur irgendwie das Gefühl hat, dass etwas nicht passt, dann würde ich bei der Frauenhelpline anrufen. Die sind dort 24 Stunden das ganze Jahr besetzt. Die haben super Leute dort sitzen, die sich genau Tag ein, Tag aus nur mit diesen Themen beschäftigen und kein Anruf dort ist zu blöd oder zu viel. Ich habe dort auch schon zweimal angerufen und auch wegen Geschichten aus dem Umfeld und habe das erzählt und die haben sich das ganz genau angehört und haben mir dann auch Ratschläge gegeben, was ich tun soll. Also das, glaube ich, damit ist man wirklich am besten aufgehoben, sich dort zu melden im Zweifel.
Ich werde dann auch die Telefonnummer im Abspann dann noch sagen und auch in die Shownotes packen, ja, für alle, die zuhören. Da könnt ihr auch einfach draufklicken. Es gibt auch einen Help-Chat, den werde ich auch verlinken. Da könnt ihr dann auch sicherlich auch als Angehörige oder so nachfragen. Ja, eine Frage, die ich noch ganz spannend fand, war von Anja, die gemeint hat, sie würde es interessieren, ob es Beispiele für Länder gibt, die hohe Femizidraten aktiv reduziert haben. Und wenn ja, welche Interventionen haben das sozusagen in die Wege geleitet oder wie ist das passiert? Wie wurde das geschafft?
Ich habe es vorher schon ganz kurz angerissen, Spanien. Nehme ich das sehr gerne als Beispiel. Da habe ich mich sehr viel damit beschäftigt und nachgelesen. Was ich dort einfach so wahnsinnig beeindruckend finde, die haben einfach ausprobiert auch. Also die wussten natürlich auch nicht am Anfang, ob es funktioniert oder nicht, aber die hatten eine sehr hohe Anzahl an Femiziden und haben dann gesagt, so aus jetzt, nein, wir bekämpfen das und bekämpfen das auf allen Ebenen. Und die haben gesellschaftlich begonnen zu arbeiten, also die haben eben diese Geschlechterrollen angefangen aufzubrechen, die haben sich für Frauenrechte eingesetzt, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, eben begonnen mit Gesundheitsthemen, ja, bis hin zu Schulfächern, wo man sich damit beschäftigt, geschlechtersensible Sprache, es hat einfach jeder verwendet plötzlich, also diese ganzen Dinge und dieses Thema ist so aktiv von den Politikerinnen einfach in die Mitte der Gesellschaft gerückt worden, ja. Du bist dem Thema einfach nicht mehr ausgekommen. So. Und eben, wie gesagt, das Ziel war, dass jeder in dem Land erst im Schlaf gerissen werden kann und dir die Definition von Femizid geben kann. Ja? So kommt es mir ein bisschen vor, weil das ist das, was passiert ist dort. Und dann natürlich die konkreten Maßnahmen am Fall. Ja? Also was ich hier vorher schon gesagt habe, die haben diese Femizidbeobachtungsstelle geschaffen, die wahnsinnig wichtig ist, ja, die da diese Gesetze immer wieder nachschärft und auch sich international anschaut, was gibt's für Beispiele. Die blicken zum Beispiel auch gerne nach Schottland, weil die auch sehr, sehr viel sehr richtig machen dort, was den Gewaltschutz betrifft. Zum Beispiel diese Sichtweise, wir sagen nicht die ganze Zeit den Frauen, wie sie sich schützen sollen vor Männergewalt, was ist ja bei uns auch die ganze Zeit passiert, sondern wir bekämpfen die Männergewalt. Also das ist ein ganz anderer Zugang, ja. Das ist ja keine Symptombekämpfung, ja, sondern erweitert die Frauenhäuser und das und das. Und das natürlich auch wichtig ist, natürlich brauchen wir Opferschutz, aber wir bräuchten ihn nicht in dem Ausmaß, wenn wir gar nicht erst die Täter hätten. Ja. Die Grunddenke in diesen Ländern ist schon mal anders. Und dann haben die zum Beispiel eben das Sicherheitsbedürfnis oder das Sicherheitsgefühl, wie es den Frauen geht, so in den Fokus gestellt. Ja? Also das hat man richtig gemerkt, wie das Geschlecht einfach aufgewertet wurde in der gesellschaftlichen Debatte. Und das macht es mit den Frauen, weil sie sind dadurch selbstbewusster geworden. Ein Beispiel erklärt zum Beispiel ist die elektronische Überwachung. Ja? Also das ist ja bei uns, wird das nicht gemacht. Also wenn du eine Wegweisung bekommst, dann mal ein Betretungsverbot, dann darfst du 14 Tage dich nicht auf 100 Meter dieser Frau nähern und auch nicht die Wohnung betreten. Und ein 4-wöchiges Waffenverbot ist inkludiert. So, das wird ausgesprochen und dann ist oft der Vorwurf im Raum, ist die Frau aber eigentlich ziemlich alleine, wenn der jetzt zurückkommt oder wer beschützt sie dann noch? Und die Wahrheit ist, viel mehr ist nicht vorgesehen. Die Polizei muss per Gesetz dann nur innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden einmal nachfragen, ob er da war oder nicht. Das kann sie persönlich machen, das kann sie auch telefonisch machen. Nach den Berichten, die ich gehört habe, ist das unterschiedlich passiert. Ja. Schon, aber manchmal nur per Telefon eben. Und da fühlen sich die Frauen oft nicht besonders geschützt, vor allem bei gefährlichen Tätern. Und in Spanien hat man eben schon jahrelang sich mit dieser elektronischen Überwachung auseinandergesetzt. Wäre das eine Option? Und in Österreich gab es ja da damals, als die Heini Schrossig Frauenministerin war, die hat das auch aufs Tapet gebracht, als in Madrid das damals so intensiv diskutiert wurde und sie wurde da bei uns gleich einmal erzählt, fettes Nein erfahren wegen Datenschutz. Ja. Und da habe ich mir eben auch gedacht, ja, warum? Also ich meine, es geht ja woanders auch. Und wir sind in Europa, also es ist ja Spanien, wir sprechen ja nicht vom anderen Ende der Welt, wo die Bedingungen völlig andere sind. Ja. Und die wollten das halt aber, ja, und haben das halt ein Stückchenweise durchgesetzt und die bessern heute noch nach. Das meine ich, das ist nicht eine Maßnahme, die für 15 Jahre eingeführt haben und die wir das einfach so belassen. Ja. Nein, die bessern ständig nach bei den ganzen Tools, weil sie draufgekommen sind, was das eigentlich für ein ausgeklügeltes System braucht, damit es funktioniert. Ja. Und da gibt es ständig wieder Evaluierungen dazu. Und auch in der Schweiz wird das mittlerweile gemacht. Ja. Zum Beispiel, die Frau bekommt eben ein Empfängergerät und der Mann erhält auch ein Gerät, das ist ein Armband in dem Fall. Und das schlägt Alarm, wenn er sich ihr 100 Meter nähert. Ja. Und auch die Polizei bekommt einen Alarm und die Frau selbst. Und dann können die den aufsuchen und er hat halt ein Ortungsgerät. Und das hat am Anfang, hat es natürlich viele Probleme gegeben, hat das ausgeschlagen, nicht ausgeschlagen. Und mittlerweile sind sie, glaube ich, bei der 7., 8. Generation dieser Geräte und es funktioniert. Ja, und du brauchst auch eine eigene Einheit natürlich bei der Polizei, die das überwacht, etc., etc. Und mittlerweile läuft es ganz gut und ist ein Vorbildsystem eigentlich. Aber was da zum Beispiel eine Evaluierung ergeben hat, war, dass die Männer sogar dieses System ausnutzen, weil sie sich manchmal der Frau absichtlich nähern, damit sie ausschlägt, um ihr Angst zu machen.
Um sie zu terrorisieren.
Terrorisieren damit, ja. Und das würde man jetzt in erster Linie gar nicht denken, ja. Aber das weiß man, wenn man eben sich damit beschäftigt und diese ganzen Berichte liest, ja. Und dann haben sie das halt eben weiter und das wieder in Betracht gezogen und wieder wird weiter dran gearbeitet, ja. Immer halt das Schutzgefühl der Frau so priorisiert und jetzt habe ich dann letztens eine Studie gelesen, was sagen eigentlich Spaniens Frauen dazu und für die überwiegen alle die Vorteile. Einfach allein, weil es für sie gemacht wird, ja, weil sie diese Bringschuld nicht haben, dass sie sich melden muss, wenn er vor der Tür steht und insgesamt trotzdem weniger Angst haben. Ja. Und das muss es uns, finde ich, irgendwie wert sein. Ja. Und ich habe für die Recherche mal nachgefragt beim Justizministerium, ob das eine Option für Österreich wäre oder generell bei den Behörden. Und da wurde mir nur gesagt, ja, na, diese Maßnahmen werden beobachtet und man wird schauen und mehr habe ich dann nicht bekommen. Und dann habe ich aber noch einmal nachgefragt, warum das keine Option ist und dann wurde mir gesagt, dass es viel zu wenig Übertritte dieser Verbote gibt in Österreich.
Ja gut, weil sie wahrscheinlich auch gar nicht wahrgenommen, also weil sie auch nicht gemeldet werden, vermutlich nicht, weil das müsste ja jedes Mal die Frau sich melden oder das überhaupt mal mitkriegen, ja, also ich meine, du weißt ja nicht, ob der Typ vor der Tür steht, wenn er sich nicht meldet, also so.
Ja, es ist lächerlich, ja. Ja. Und dann habe ich aber gesagt, na gut, aber wie viele gibt es denn, ja, wenn wir wissen, es sind zu wenige, wie viele gibt es denn? Na, diese Zahlen erheben wir nicht. Er macht, okay.
Gut.
Ja.
Und also, wenn man jetzt... Bitte?
So viel dazu.
Ja, ja. Wenn man sich jetzt Spanien anschaut, hat sich das dann auch in den Zahlen der Femizide niedergeschlagen, weißt du?
Ja, das hat sich niedergeschlagen. Ich habe es jetzt nicht ad hoc parat, Aber die haben die Femizidzahlen reduziert, ja. Diese ganzen Maßnahmen. Also das hat sich schon bewährt. Und sind noch ganz viele Politiker, fliegen immer wieder nach Spanien und schauen sich die Systeme an. Die Schweiz hat mittlerweile einiges adaptiert, zum Beispiel. Ich habe vorher auch Schottland genannt, die vor allem Fokus gesetzt haben auf die Intensivierung dieser Fallkonferenzen, wo man sich die Hochrisikofälle so genau anschaut.
Wo es ja auch während, also ich glaube, das war während der schwarz-blauen Regierung, während der letzten, wurden diese Marak-Konferenzen ja eigentlich abgeschafft und jetzt finden sie nur mehr auf Einberufung der Polizei statt, also in wesentlich reduzierter Form. Genau, das war nur ein kurzer Einwand meinerseits, weil man sich das auch vor Augen führen muss, dass es nicht nur in Österreich so ist, dass nichts passiert, sondern es werden auch Sachen wieder abgebaut, die eigentlich schon mal bestanden haben.
Ja. Genau, ja, also das war diese Wahlkonferenzen, die da damals von in erster Linie Frauen eigentlich etabliert wurden, wo sich alle Beteiligten eines Falls an einen Tisch setzen, also alle Behörden, jeder Therapeut, der irgendwann mal involviert war und den Fall gemeinsam besprechen. Und das ist extrem effizient, ja, wenn das gut gemacht wird. Ja. Und da kann man schon sehr hohen Schutz gewähren, wenn man sich das anschaut. Und tatsächlich wurden die dann abgeschafft, weil es hieße, sie wären nicht effizient. Und statt an die Stelle gerückt sind eben die sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen, die auf Polizeimonopol mehr oder weniger durchgeführt werden, wobei mir jedes Mal gesagt wurde, andere Stellen können sie auch anregen und dann werden sie auch durchgeführt. Die Realität oder zumindest das, was mir meine Interviews gezeigt haben, ist, dass sie sich tatsächlich in der Anzahl aber sehr wohl reduziert haben.
Ja, weil du schon gesprochen hast von Männergewalt und davon, dass es wichtig ist, sozusagen an die Wurzel zu gehen und nicht nur Frauenhausplätze zu erhöhen, wenn die Gewalt schon passiert ist, sondern tatsächlich präventiv zu wirken, bei den Männern auch. Da hat die Sonja auch gefragt, wie kann die Familie oder die Gesellschaft Buben dabei unterstützen, sich zu Männern zu entwickeln, die nicht einmal auf die Idee kommen würden, einen Femizid zu begehen? Oder was macht die Gesellschaft mit Männern, dass sie sich zu Frauenmördern entwickeln?
Also ich glaube, es fängt schon bei ganz Kleinigkeiten an, wenn es um Frauenfeindlichkeiten und Sexismen geht zum Beispiel. Da von Anfang an wachsam sein. Also wenn man jetzt sagt, man beginnt bei den kleinen Buben, klein auf darauf achten, ja, wie sie sich Frauen gegenüber verhalten, diese Rollenbilder irgendwie thematisieren, nicht in diese alten Klischees reintappen. Und dann wird es halt besonders wichtig im Alter, wo diese Peergroup so wichtig wird. Also mir fällt da immer diese eine Kampagne vom Sozialministerium ein, die ich tatsächlich gut finde. Die haben da eben die Männer ganz dezidiert angesprochen und da sieht man auf einem Sujet zwei, also nicht junge, was wenn die sein, 18, 19, 20 Jahre alt, Männer stehen und da steht groß daneben, Alter, checkst du eigentlich, wie arg du über deine Freundin redest. Also dieses, und genau darum geht's ja, wenn einmal der beste Freund oder jemand anderer nicht mehr mitlacht, ja, wenn du was Unpassendes sagst, ja, oder Schieflagen erkennt, dann glaube ich, kann das schon einmal sehr viel bewirken. Da muss noch gar keine großartige Gewalt passiert sein, aber ich finde, bei diesen Kleinigkeiten fängt schon an und ich kann da auch von mir selber reden. Ich habe im Nachhinein oft in Situationen gedacht, da hättest du jetzt eigentlich was sagen müssen, ja. Aber man hat es dann vielleicht nicht getan, weil es unangenehm war oder so, und das habe ich mir schon vor Jahren vorgenommen, dass ich das einfach immer mache. So unangenehm kann es gar nicht sein, wenn ich merke, etwas ist einfach nicht in Ordnung oder geht in diese Richtung Geschlechterungerechtigkeiten, Männermacht, diese ganzen Themen. Ja. In dem Umfeld, wo man es halt einfach tun kann. Ja. Also jetzt im Job zum Beispiel erlebt man das ja doch immer wieder. Im Umfeld ich zum Glück nicht so stark, ja, aber es gibt einfach Milieus, wo das noch ausgeprägter ist. Und da muss man versuchen, mal irgendwie reinzukommen, ja, weil ich glaube schon, dass die Menschen prinzipiell dafür empfänglich sind, ja. Man kann jetzt auch nicht sagen, das sind alles wahnsinnige Psychopathen und unverbesserbare Monster, ja. Es gibt ja eine Gruppe von Männern, die durchaus erreichbar wäre, ja. Mir wurde ja auch aus den Männerberatungen erzählt, dass viele Männer ja selber auch verzweifelt mit ihrer eigenen Situation sind, ja. Nicht anders können, als aggressiv zu reagieren, weil sie es einfach nie gelernt haben, ja? Mit Emotionen zu sprechen, mit Krisen umzugehen, ja, sondern die einzige Antwort ist die Faust, ja, da hat's ja was, da ist ja mal irgendwas passiert und das liegt oft in Gewaltvorgeschichten, ja, weil sie selber als Kinder geschlagen worden sind oder das gesehen haben, dass der Papa das mit der Mama macht und irgendwann einmal muss man diesen Kreislauf unterbrechen anfangen und da muss man halt dann institutionell reinfahren, wenn es die Familie nicht schafft, da ist es ja oft so, dass das nicht funktioniert nur innerhalb der Familie, da braucht's einfach Hilfen von außen. und dann eben andere Bezugspersonen, eben das können die Lehrerin sein oder das sein oder irgendein Workshop. Oder deswegen ist es so wichtig, dass man diese Dinge intensiviert, damit man von so vielen Anknüpfungspunkten wie möglich an die Menschen herantritt und sie mit diesen Themen konfrontiert.
Ja. Liebe Yvonne, gibt's noch ich hätte noch einige Fragen, aber ich glaube, es ist ein Thema, das wahrscheinlich in meinem Podcast noch ganz oft vorkommen wird, leider, weil es leider sein muss. Gibt's noch irgendetwas, was dir besonders wichtig wäre, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, irgendeine Frage, die ich dir stellen hätte sollen oder irgendetwas, was du unbedingt noch vermitteln möchtest, was dir wichtig ist?
Ja, also wir haben es zwar eh schon kurz angeschnitten, aber noch einmal dieses, ich finde es wirklich unerträglich, den Frauen dafür die Schuld zu geben, dass sie in solchen Beziehungen sind oder dass sie es nicht rechtzeitig geschafft haben zu gehen oder ihnen irgendeine Form der Schuld zu geben, wenn ihnen Gewalt erfährt von Männern. Also das, ich würde mir wirklich wünschen, dass auch die Menschen, die mein Buch lesen, dass ihnen das vielleicht danach ein bisschen bewusster ist, warum das einfach wirklich die falsche Frage ist. Und die falsche Frage aus so vielen Gründen, weil man macht mit dieser Frage einfach so viel kaputt. Also vor allem, wenn sie dann wirklich Betroffene von Gewalt selbst hören und das mitkriegen, dass sich Leute diese Frage stellen, ja, wenn man sich vorstellt, was das mit jemandem macht, ja, das bringt doch jemanden nicht dazu, sich etwas zu trauen, sondern man fühlt sich dann noch mehr im Selbstwert irgendwie angekratzt und so, und der ist ja sowieso schon nicht sehr hoch, ja. Und dann irgendwie aus einer total vielleicht privilegierten Perspektive heraus diese Frage zu stellen, finde ich wirklich nicht fair. Und das können wir, das müssen wir besser können. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Buch nicht nur Frauen lesen, sondern auch ganz viele Männer und vielleicht auch die Frauenministerin.
Ja, vielleicht hört sie ja diesen Podcast, ich weiß es nicht.
Jetzt lese ich sie vor.
Ja. Wo finden dich denn die Leute, wenn sie jetzt deine Sachen lesen wollen, wenn sie dir folgen wollen auf Social Media?
Ich bin unter meinem Namen Yvonne Wiedler auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Ich bin auch auf TikTok, da bin ich zwar jetzt nicht so aktiv, da schaue ich eher nur Videos. Aber ansonsten bin ich überall erreichbar. E-Mail yvonne.wiedler@gmail.com.
Und du bist auch Podcasterin selber, nachdem das ja jetzt ein Podcast ist. Es ist dann immer so, dass die Leute dann gleich die Leute abonnieren, die in meinem Podcast zu Gast sind. Deshalb müssen wir das natürlich auch sagen. Ein Podcast, den ich sehr gerne höre, nämlich vom Kurier Dunkle Spuren. Das ist ein True Crime Podcast. Also in gewisser Weise auch ein bisschen verwandt mit dem Thema, das wir heute besprochen haben.
Genau. Also ich weiß, es ist ein True Crime Podcast. Ich selbst benenne ihn selten so, aber ich weiß, es ist das Genre, aber weil es klingt dann immer so bloody und
ja.
Aber ich hoffe, dass das, und das ist das Feedback, das wir bekommen. Wir setzen uns sehr viel eben auch mit Menschen und Angehörigen auseinander und mit den Geschichten von den Leuten, mit den Biografien und haben da immer sehr viel Kontakt und das, glaube ich, schätzen die Leute auch, die uns hören, dass wir da eben nicht so reißerisch dran gehen, sondern man merkt es immer dann, wenn sich Angehörige nachher melden und sagen, es hat ihnen gefallen. Mm. Echt so die große Probe.
Ja.
Das sage ich jetzt, ja, dass es immer noch so zieht, dann ist das eh nicht zu viel, zu wenig, etc. Und da genau schauen wir uns ungelöste österreichische Kriminalfälle an und recherchieren die nochmal nach, sprechen nochmal mit allen Leuten und ja, versuchen, neue Hinweise zu bekommen durch Kooperationen mit den Behörden. Das ist natürlich sehr schwierig, weil das genau die Fälle sind, die schon oft jahrelang liegen und
ja.
Die Polizei aus gutem Grund nicht mehr weitergekommen ist. Aber genau deshalb können Medienkooperationen an diesem Punkt noch sinnvoll sein, weil es gibt mit ziemlicher Sicherheit bei jedem dieser Fälle mindestens noch eine Person da draußen, die irgendwas weiß, nur sie weiß es nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass sie das vielleicht irgendwie noch mitkriegt.
Ja, ja. Habt ihr schon mal Hinweise gekriegt, die dann einen Fall gelöst haben oder verändert haben? Oder?
Ja, also gelöst leider nicht, aber wir haben schon, es haben sich bei einigen Fällen neue Zeugen gemeldet zum Beispiel, die haben wir dann weitergeleitet, wir haben neue Hinweise bekommen, die tatsächlich dann auch schon die Ermittlungen in andere Richtungen geleitet haben. Gleich bei meinem allerersten Fall, das war die verschwundene Pensionistin aus Landerteier, hat sich dann tatsächlich nachher, haben sich zwei Zeugen gemeldet, die sie gesehen haben. Da gab es dann auch noch einen Aktenvermerk sogar, weil dann eine Falschaussage von der Direktorin des Heims auch noch festgestellt wurde.
Mhm.
Also da ist noch ziemlich viel passiert, ja. Gelöst allerdings leider bisher nicht.
Nein. Mhm. Ja, vielleicht.
Aber es hat ein bisschen was getan.
Ja, ja, und sehr spannend. Also, und vielleicht können ja auch Leute, die hier heute zuhören, noch was beitragen zu dem einen oder anderen Fall. Also hört es euch an, Dunkle Spuren. Und das Buch Heimat bist du tote Töchter ist im Krämer und Scherriau Verlag erschienen. Das bitte auch unbedingt lesen. Ich finde, das ist ja eins der allerwichtigsten Bücher, die heuer publiziert wurden. Wahrscheinlich das Wichtigste, wenn es um das Thema Frauenpolitik und Feminismus geht. Und das sage ich, obwohl mein Buch heuer noch rauskommt.
Ich glaube, ja, das von. Auch schon sehr.
Ja, aber ich also wirklich, also das ist echt so eine Nummer eins Lesestoff. Liebe Yvonne, ich danke dir sehr herzlich.
Und ich danke sehr, sehr herzlich, dass ich hier sprechen durfte.
Sehr gerne, danke dir.
Vielen lieben Dank, Yvonne, für das sehr aufrüttelnde Gespräch. Danke für das großartige Buch, das du geschrieben hast. Ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Nochmal, es heißt Heimat bist du tote Töchter und ist im Krämer und Scherriau Verlag erschienen. Den Link zum Buch findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch die Links zu den Social Media Profilen von Yvonne Wiedler. Und ihr findet die Frauenhelpline, die ich euch jetzt aber auch sagen werde. Also nehmt euch einen Stift oder einen Zettel. Die Frauenhelpline lautet 0800 222 555. 0800 222 555. Manchmal kann man aber auch nicht anrufen, um sich Hilfe zu holen. Und dann ist vielleicht der Help-Chat ganz sinnvoll. Und der lautet haltdergewalt.at. Dort könnt ihr ohne Wartezeiten anonym und kostenlos Online-Beratung in Anspruch nehmen. Es geht zum Beispiel auch dann, wenn Gewalttäter mit euch im Raum sind und euch sonst beim Telefonieren hören würden. Also es ist eine sehr sinnvolle Einrichtung. haltdergewalt.at. Da habe ich natürlich auch in die Shownotes gepackt. Große Töchter findet ihr auf Facebook und auf Instagram @großetöchterpod, wobei ich auf Instagram wesentlich aktiver bin als auf Facebook. Mich findet ihr @FrauFrasel auf Instagram und Twitter. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, dann am besten großetöchterpodcast@gmail.com. Große Töchter könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt, in jeder Podcast-App. Und wenn ihr auf Apple oder Spotify hört, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch 2 Sekunden Zeit nehmt und den Podcast mit 5 Sternen bewertet und vielleicht noch ein paar nette Worte dazu schreibt. Es kostet nichts, es geht schnell und es hilft mir sehr, denn es führt dazu, dass den Podcast mehr Menschen sehen und mehr Menschen hören. Außerdem könnt ihr Große Töchter supporten, indem ihr euren Freundinnen und Freunden vom Podcast erzählt, indem ihr die Folgen auf Social Media postet und indem ihr den Podcast auf Steady supportet. Das geht unter steadyhq.com/großetöchterpodcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.